Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy. Hi, Buddies. Ich muss direkt mit meiner Vorfreude auf diese Folge beginnen, denn meine Gesprächspartnerin heute ist schon ab der ersten Folge einer meiner absoluten WunschgästInnen. Und oh mein Gott, jetzt ist sie hier and I just can't. Ich habe zum ersten Mal von ihr gehört, als sie bei Stefanie Giesinger im G-Spot-Podcast war und habe anschließend noch im ZDF eine Unbubble-Folge mit ihr zum Thema übertriebene Selbstoptimierung gesehen und war so, oh mein Gott, she's the perfect fit for Be My Body Buddy. Und hier ist sie, Dr. Julia Tank, psychologische Psychotherapeutin, Expertin für Körperbild und Essstörung sowie körperbezogene Social-Media-Trends und Autorin des Buches Unfiltered, Social Media und unser Körperbild. Körperbild, genau das ist auch das Thema, über das wir heute sprechen. Und weil wir dabei auch über Magersucht und Essstörung sprechen, kommt hier einmal ein Trigger-Hinweis. Sollten diese Themen ungute Gefühle in dir auslösen, höre einmal in dich rein, ob du diese Folge hören möchtest oder ob du dir vielleicht eine vertraute Person dazu holst. Zuvor starten wir jedoch mit meinen Buddy Notes, die dieses Mal eine autobiografische Kurzgeschichte aus dem Jahr 2016 sind, nur 3 Wochen bevor ich aufgrund meines lebensbedrohlichen BMIs nicht mehr arbeiten durfte und schließlich in die Klinik kam. Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genauso. Mit meinen Body Notes. Ich stehe in meinem Badezimmer, direkt vorm Waschbecken, unter der Dachschräge. Wäre ich 1 Zentimeter größer, müsste ich meinen Kopf nach links neigen. Die rosa Fliesen unter meinen Füßen sind kalt. Ich putze mir die Zähne. Im Spiegel kann ich meinen Oberkörper bis zur Hüfte sehen. Es ist 20 Uhr. Gerade bin ich 1 Stunde joggen gewesen. Beyoncé hat mir den Takt vorgegeben. Blonder hair, flat chest, TV says bigger is better. South Beach, sugar free, Vogue says thinner is better. Ich zähle meine Rippen. Ich kann jede einzelne sehen. Über ihnen spannt meine knallrote Haut. Unter der Dusche musste ich auf super heiß stellen, um meinen Körper wieder zu spüren. Seit Wochen ist er ein Eisblock. Während ich meine Zahnbürste über meine Zähne bewege, rechts, links, links, rechts, hoch, runter, runter, hoch, reibt meine Haut über meine Rippen. Ich drehe mich ins Profil, betrachte meinen Rücken. Im Nacken kann ich jeden Wirbel zählen. Meine Schulterblätter stechen spitz heraus. Ich habe das letzte Mal vor 8 Stunden gegessen. Ein Salat bestehend aus 2 Tomaten, 1/3 Gurke, 10 Salatblättern, 2 geraspelten Möhren, etwas Mais. Kein Dressing, kein Öl, kein Salz, das mich aufschwemmen könnte. Und trotzdem, als mein Blick nach vorne wandert, ist er da wieder. Dieser runde, weiche Bauch. Wie viele Kilometer muss ich noch rennen, bis er verschwindet? Wie viel weniger muss ich noch essen, um dünn zu sein? We shine the light on whatever's worst. You're trying to fix something, but you can't fix what you can't see. It's the soul that needs a surgery. Und jetzt ist sie hier. Dr. Julia Tank. Hi Julia, wie schön, dass du da bist.
Hi Tabea, ich freue mich voll, dass ich hier sein darf. Dankeschön für die Einladung.
Ich habe ja schon gesagt, ich habe dich vor ein paar Monaten schon in einem Podcast gehört und dachte, wow, bitte, bitte komm auch zu mir. Jetzt bist du da. Und wir starten mit einer Frage bzw. 2 Fragen, die ich anfangs immer stelle. Und eine davon ist, welchen Körperteil schätzt du am meisten an dir?
Ich muss sagen, ich schätze an meinem Körper mittlerweile vor allem das, was er mir ermöglicht. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, es ist ein bestimmter Körperteil, sondern es ist eigentlich, dass ich durch meinen Körper dieses Leben erleben darf, was ich einfach mittlerweile sehr, sehr zu schätzen weiß und was eigentlich jetzt kein einzelner Körperteil für mich ist, sondern einfach so das ganze Körpererleben, kann man sagen.
Und was machst du am liebsten mit deinem Körper, damit dieses Körpererleben besonders schön ist und du dich wohlfühlst?
Ja, also ich mache zum Beispiel Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Also ich, was jetzt zum Beispiel irgendwie Bewegung angeht oder auch Begegnungen, Erfahrungen. Da versuche ich, Dinge zu tun, wo ich merke, das tut mir gut, da fühle ich mich wohl. Das ist so was Freies für mich, nicht mit irgendeinem Druck verbunden, sondern da merke ich richtig, dass ich da ich selbst sein kann, dass ich mich da frei fühle, dass ich gelassen bin. Und es sind auch Orte tatsächlich, die ich damit verbinde. Also zum Beispiel fahre ich super gerne in die Natur. Und da kann ich dann, also da genieße ich dann auch total, was, wie sich der Körper anfühlt, wenn man in der Natur ist. Zum Beispiel, also es kennen auch viele wahrscheinlich, die jetzt zuhören, so am Wasser, dass man da, wenn man dann irgendwie am Meer ist, zum Beispiel, ich fahre sehr gern an die Nordsee, dann hört man da dieses Rauschen der Wellen und dieser Geruch des Wassers, also alles, was wir dann auch durch den Körper wahrnehmen können, das gibt mir dann oft ein sehr, sehr positives Gefühl.
Wir sprechen ja heute über das Thema Körperbild, weil du da ja die absolute Expertin bist. Wie gesagt, du hast ein Buch dazu geschrieben, dazu auch, glaube ich, eine Doktorarbeit geschrieben. Mhm. Ja, also du bist die Expertin, auf was das angeht. Aber damit alle draußen auch einmal wissen, was ist überhaupt ein Körperbild?
Das ist eine total wichtige Frage, die wir sehr, sehr gerne am Anfang einmal klären können, weil viele denken, okay, Körperbild, das ist irgendwie so mein Spiegelbild vielleicht oder das ist das, was ich sehe, wenn ich meinen Körper irgendwo anschaue. Das ist aber nur Teil des Körperbildes. Also man muss sagen, ein Körperbild setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen. Wir unterscheiden zwischen negativem und positivem Körperbild, aber so grundsätzlich ist das Körperbild dadurch gekennzeichnet erstmal, wie ich meinen Körper wahrnehme, also was ich glaube, wie ich aussehe. Das muss man ganz klar so sagen. Also was ich glaube, wie ich aussehe. Weil oft ist das, was ich glaube, gar nicht das, was vielleicht von außen jemand anders sagen würde. Das Zweite sind auch so Gedanken, die ich habe in Bezug auf meinen Körper. Ja, also zum Beispiel, ich bin dankbar, dass mein Körper für mich meine Nahrung verdauen kann beispielsweise oder dass ich ein leckeres Essen schmecken kann. Oder aber auch sowas, ich bin zu dick, mein Körper ist unförmig. Also alle möglichen Gedanken, die wir vielleicht in Bezug auf unseren Körper haben, aber auch Gefühle, die damit einhergehen, wie zum Beispiel Unzufriedenheit. Wenn man jetzt so ein negatives Körperbild sich anschaut, dann ist so, dass die Körperunzufriedenheit als Emotion das, was eigentlich das negative Körperbild mit ausmacht, was alle Menschen, die ein negatives Körperbild haben, würden sagen, ja, Körperunzufriedenheit ist ein Teil davon. Aber auch andere Emotionen können damit reinspielen, wie zum Beispiel Ekel auch in Bezug auf den eigenen Körper oder Wut oder Scham auch häufig, ne? Oder auch sowas wie Schuldgefühle werden uns auch oft antrainiert in Bezug auf den eigenen Körper, vor allem durch so Diät-Marketing, ne? Dass wir uns schuldig fühlen, wenn wir etwas vermeintlich Ungesundes in Anführungsstrichen gegessen haben. Auch das spielt mit rein. Aber auch Verhaltensmuster, die wir zeigen in Bezug auf den Körper, also sowas wie uns häufig auf die Waage stellen, ne? Um zu kontrollieren, wie, was wir wiegen oder bestimmte Körperbereiche abzumessen, abzutasten, Klamotten anzuprobieren, zu gucken, ob passt das noch, ne? Also auch alles, was so mit Kontrolle des Körpers zusammenhängt, aber auch Vermeidungsverhalten in Bezug auf den Körper, wie zum Beispiel, oh nee, das kann ich nicht anziehen, weil darin sehe ich dick aus, deswegen trage ich lieber weite Kleidung oder unauffällige Kleidung, nicht so bunte Sachen, damit mein Körper nicht so auffällig ist. Oder ich vermeide es zum Beispiel, ins Schwimmbad zu gehen, ins Gym zu gehen, wo man vielleicht enge Kleidung anziehen müsste. Also ne, all solche Dinge, die spielen auch damit rein. Das heißt, das Körperbild, wie man jetzt wahrscheinlich auch sich denken kann, ist ein Konstrukt, was sehr komplex ist, was aus verschiedensten Bereichen sich zusammensetzt, sowohl positive als auch negative Aspekte.
Ja, das hilft mir gerade total viel weiter, weil ich war ja lange magersüchtig, und mir wurde dann immer gesagt, ach so, wenn du dich dann im Spiegel anguckst, dann siehst du dich ja wahrscheinlich auch total dick. Mhm. So, und ich glaube, das ist diese Metapher, die viele kennen, so eine Karikatur, die viele irgendwie genau aus den Medien kennen. Und ich habe immer gesagt, nein, ich sehe jede Rippe, ich sehe meinen Körper, aber ich bewerte den anders. Also ich habe das gesehen, dann dachte ich immer, ist irgendwas mit mir falsch? Weil, ne, so, aber danke deswegen, dass du es gerade nochmal so diese Komplexität beschrieben hast, weil ich glaube, es waren dann eher meine Gedanken, die dieses negative Körperbild irgendwie mit sich gebracht hat.
Also eben hast du es ja auch im Intro beschrieben, ne, dass du vorm Spiegel stehst und deinen Bauch als dick gesehen hast oder wahrgenommen hast, ne? Dass du dachtest, oh, wann, wie viel muss ich noch laufen, damit der Bauch endlich flach wird. Das heißt, da oft ist es auch so, also nicht nur bei Menschen, die eine Essstörung haben, sondern auch bei anderen Menschen oder bei Frauen, die unzufrieden sind mit dem Körper. Wir legen ganz viel Aufmerksamkeit auf die Körperstellen, die wir nicht mögen an uns. Und das ist eben genau der Punkt, dass wir dadurch auch vor allem bei den Bereichen diese überbewerten erstmal und diese negative Bewertung, die wir dann für diese Körperbereiche haben, sich auf den ganzen Körper ausstrahlt. Also dass wir dann oft so eine globale Abwertung haben, ne? Dass dann der ganze Körper scheiße ist. Und durch diese Aufmerksamkeitsverzerrung auf das, was wir nicht mögen, fühlen wir uns natürlich auch eher unwohl im Körper. Ist ja klar, wenn ich immer auf das gucke als erstes, was ich nicht mag, dann ist die Chance nicht so hoch, dass ich sage am Ende, okay, mein Körper, ich kann ihn so akzeptieren, sondern dann ist eher die Wahrscheinlichkeit da, dass ich mich unwohl fühle, dass ich sage, ich muss noch was verändern an meinem Körper, damit ich damit auch endlich zufriedener werde, ne? Und diese Verzerrung, die du gerade angesprochen hast, zeigt sich vor allem bei den Bereichen, die wir negativ empfinden. Das heißt, es ist auch meine Erfahrung, dass viele Menschen mit Essstörungen gar nicht den ganzen Körper anders sehen, sondern vor allem, in deinem Fall jetzt dann der Bauch, ne, aber auch oft die Oberschenkel bei anderen Patientinnen, die sagen mir dann so, oh, meine Oberschenkel, die finde ich so dick, wo ich von außen sage, das passt mit meiner Wahrnehmung überhaupt nicht überein, aber die Patientin empfindet es in dem Moment wirklich so. Und das heißt nicht, dass sie dann ihre Arme auch irgendwie dick findet, sondern dass es oft auf diese negativ bewerteten Körperbereiche beschränkt, dass sich da vor allem diese negative und diese verzerrte Wahrnehmung zeigt.
Ich nicke gerade die ganze Zeit, weil ja, bei mir war es wirklich immer der Bauch. Ich habe drumherum alles auch so gesehen, meiner Meinung nach, wie es ist. Sehr, sehr dünn. Aber ja, jetzt hattest du gerade schon gesagt, diese verzerrte Wahrnehmung. Habe ich, wenn ich eine verzerrte Wahrnehmung habe, auch gleich eine Körperbildstörung?
Nee, hat man nicht. Also Okay. Eine Körperbildstörung, es ist ein bisschen in der Literatur manchmal auch verwirrend, weil manchmal sprechen die Forschenden von einem Negative Body Image, also von einem negativen Körperbild, manchmal aber auch von Body Image Disturbance, also von einer Körperbildstörung. Es wird oft synonym verwendet, aber eine Körperbildstörung würde man dann diagnostizieren, wenn wirklich auf diesen ganzen Ebenen, die ich anfangs aufgezählt hatte, Auffälligkeiten vorliegen, ne? Also pathologische Auffälligkeiten. Das heißt, nicht nur eine verzerrte Wahrnehmung des Körpers, sondern auch eben diese Gedanken sind sehr, sehr negativ. Die Gefühle, ne? Also ganz intensive Ablehnung des Körpers, Ekelemotionen beispielsweise, Wut, Scham, Schuld, ganz viele Gefühle. Aber auch auf der Verhaltensebene zeigt sich eben sogenanntes Body-Checking-Verhalten, also ausgeprägtes Kontrollieren, Rituale in Bezug auf den Körper. Also ganz oft ist es dann so, täglich mehrfach auf die Waage gehen, Essen auch ganz stark abwiegen, kontrollieren, wie viel ist das, wie viele Kalorien sind das, Schritte, Bewegung kontrollieren, all das spielt da mit rein. Und wenn sich dann dieses alles zeigt, dann würde man eben von einer Körperbildstörung sprechen. Aber wenn eins dieser Bereiche nur auffällig ist, sage ich mal, ist es noch keine Körperbildstörung, weil die einzelnen Themen sind auch weit verbreitet. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen in der Gesellschaft, würden wahrscheinlich viele sagen, ja, ich wiege mich oft, ne? Aber jetzt würde ich nicht sagen, jeder, der sich oft wiegt, hat eine Körperbildstörung, sondern es kommt immer drauf an, was steckt dahinter und was gibt's noch darüber hinaus?
Ich nicke die ganze Zeit. Ich glaube, ich gehe heute mit einer Nackenstarre hier raus, weil ich mich in so vielen Sachen irgendwie wiedererkenne. Jetzt haben wir schon zwei Begriffe gehabt. Einmal Negative Body Image, dann hast du gesagt Body Image Disturbance. Und dann lese ich jetzt noch häufig auf Instagram Body Dysmorphia. Mhm. Viele Leute sagen, sie hätten Body Dysmorphia. Was ist das denn jetzt schon wieder?
Ja, das ist so ein bisschen also Body Dysmorphia. Eigentlich müsste man sagen, auf Deutsch eine körperdysmorphe Störung wäre jetzt die Übersetzung. Was die Personen meinen, ist aber nicht die körperdysmorphe Störung. Was das ist, kann ich gleich nochmal erklären, sondern mein Gefühl ist, dass die Personen, die das von sich sagen, meinen, ich sehe meinen Körper unrealistisch. Ich glaube, das ist gemeint mit Body Dysmorphia, aber das ist ein typischer Fall von, wir nehmen ein Buzzword und benutzen es und eigentlich bedeutet es aber was ganz anderes, weil eine körperdysmorphische Störung ist eine psychische Erkrankung, die sich dadurch kennzeichnet, dass Betroffene einen wahrgenommenen Mangel am Körper, das muss nicht, hat nicht unbedingt was mit dem Gewicht zu tun, sondern das kann zum Beispiel die Nase sein, dass Betroffene das Gefühl haben, meine Nase ist viel zu groß oder, keine Ahnung, meine Haut ist total unrein oder mein Genitalbereich auch häufig Dinge, die da als sehr, sehr negativ wahrgenommen werden, die aber eigentlich von außen, also jetzt am Beispiel der Nase, jemand würde von außen zum Beispiel nicht sagen, oh, du hast aber eine große Nase, aber die betroffene Person empfindet das so. Das heißt, hier haben wir eine ganz verzerrte Wahrnehmung eines übertrieben wahrgenommenen Mangels von meist einem einzelnen Körperteil. Ne? Also es ist nicht der ganze Körper, sondern es ist ein ganz spezifischer Körperteil. Das kann eben, wie gesagt, Nase, Haut, was auch immer sein. Und aufgrund dessen empfindet die Person sich eben als unzulänglich, fühlt sich ganz unwohl im eigenen Körper, vermeidet ganz viele körperbezogene Aktivitäten, also vermeidet zum Beispiel auch häufig Sozialkontakte, kann nur ganz stark geschminkt das Haus verlassen und greift auch häufig zu Schönheitsoperationen. Also wir wissen, dass Menschen mit einer Körperdysmorphenstörung die häufigsten, also von allen Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, sind diese Menschen am häufigsten die, die auch wirklich Schönheitsoperationen in Anspruch nehmen. Einfach weil dieses Mangelgefühl so ausgeprägt ist, dass das so einen massiven Leidensdruck auslöst, dass die Personen dann eben zum Schönheitschirurgen gehen. Was dann aber eben gar nicht unbedingt die Ursache bekämpft, weil häufig ist die Ursache eben ein sehr niedriges Selbstwertgefühl zum Beispiel, ne? Und dann finden sich auch oft andere Themen, die danach auftreten, dass das erst die Nase ist und dann sind es die Hände, dann ist es die Brust. Also das kann dann auch fluktuieren, konzentriert sich aber in der Regel auf einen Körperteil. Und das ist per Definition eine körperdysmorphe Störung. Ich bin mir sicher, dass die Personen das nicht meinen, die von Body Dysmorphia sprechen. Und deswegen finde ich es auch so schwierig, weil das verwässert natürlich total, was eigentlich dahinter steckt.
Deswegen danke, dass du es gerade nochmal abgetrennt hast, also die Begriffserklärung sozusagen. Und du hast ja auch gerade schon das mit der Schönheitschirurgie angesprochen, dass man sich dann auf eine Sache so fixiert. Also was ich am Anfang auch vorgelesen habe, diese englischen Songtexte, das ist wirklich Pretty Hurts von Beyoncé, das habe ich damals ganz viel gehört und es sagt zum Schluss ja auch so, we try to fix something what we can't see, so it's the soul that needs the surgery.
Ja.
Jetzt haben wir viel über ein negatives Körperbild gesprochen. Gibt es auch ein positives Körperbild, um mal so ein bisschen gute Laune wieder reinzubringen?
Absolut. Dann machen wir doch damit weiter.
Bitte.
Nee, auf jeden Fall, weil auch das positive Körperbild, ne? Viele denken, okay, das ist einfach das Gegenteil vom negativen Körperbild. Wenn ich das nicht mehr habe oder weniger, dann habe ich ein positives. Aber das ist nicht so, sondern das positive Körperbild ist nochmal was Eigenes. Das heißt, wir können sowohl Ausprägungen im negativen Körperbild haben, von den Bereichen, die wir gerade angesprochen haben, als auch im positiven. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Das finde ich nochmal wichtig zu wissen. Und das positive Körperbild setzt sich aus drei Hauptkomponenten zusammen. Das erste ist die sogenannte körperliche Wertschätzung. Also wie wir eben gehört haben, beim Negativen geht es ja so um Unzufriedenheit, ne, um so Mangel und so. Und beim Positiven geht es darum, gar nicht nur auf das Aussehen bezogen, sondern so eine Körperwertschätzung zu haben für das, was mein Körper mir ermöglicht. Ne? Also dazu zählt sicherlich auch Aussehen, das kann man nicht ausklammern, auch dafür eine Wertschätzung, aber der Körper ist ja so viel mehr als das, was wir von außen sehen können. So. Und damit einhergehen auch das ganze Thema der Body Functionality. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, da gibt es auch ganz viel Forschung zu. Kann man auch mal als Hashtag auf Insta eingeben, Body Functionality. Finde ich total super, weil das bezieht sich eben auf alles, was der Körper tun kann. Also weg von how my body looks, hin zu what is my body capable of. Ne? Also was kann mein Körper eigentlich alles? Und da gibt es sechs, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das alles ausführe, aber ganz, ganz wichtig, zählt auch zum positiven Körperbild. Der zweite Bereich ist das sogenannte Body Esteem in der Literatur. Das habe ich jetzt mal so auf Deutsch als Körperbewusstsein übersetzt. Und dazu zählt zum Beispiel sowas wie intuitives Essen. Ja, also ich ernähre mich nach meinen körperlichen Bedürfnissen. Ich spüre, was braucht mein Körper und dann erfülle ich diese Bedürfnisse auch entsprechend. Ne? Wenn ich Lust habe auf, was weiß ich, Proteine, auf Kohlenhydrate, auf was Süßes, dass ich dann auch mir nichts verbiete, sondern lerne, auf meinen Körper zu hören. Aber auch sowas wie Bewegung aus Freude, weil wir alle haben angeborenen Bewegungsdrang. Wenn man sich Kinder auf dem Spielplatz anschaut, denen musst du nicht sagen, beweg dich mal. Die bewegen sich, ne? Die haben auch einen Bewegungsdrang automatisch. Und da wirklich wegzukommen von irgendwelchen äußeren Regeln, hinzukommen zu, worauf habe ich Lust, was macht mir Spaß, was mache ich gerne, ne? Und eine Bewegung aus Freude und nicht aus einem Druck heraus. Aber auch regelmäßiger Schlaf zählt auch zu dem Thema Körperfürsorge, ne? Selbstfürsorge ist vielleicht jedem so ein Begriff. Ich finde Körperfürsorge auch nochmal super wichtig, weil das bezieht sich eben dann auf Essen, Schlaf, Bewegung, diese drei Bereiche. Und das vierte ist, was auch zum positiven Körperbild zählt, ich bin gleich fertig,
Bitte nicht. Ich nicke ich immer merke, noch.
Ich rede sehr viel.
Nein, ich nicke immer noch, weil ich denke, ja, geil, danke, weiter.
Ja, genau. Und das auch zum positiven Körperbild zählt, und das finde ich auch super wichtig, ist die Fähigkeit, mich abzugrenzen von schädlichen Botschaften, die wir entweder medial bekommen, ne, wenn wir uns Insta, TikTok, Fernsehen, Filme, was auch immer anschauen, sehen wir da oft ein sehr, sehr einseitig dargestelltes Körperideal. Ne? Also schlank, groß, weiß, bei Frauen zum Beispiel auch meist noch muskulös. Meist ist es schlank und muskulös, beides mittlerweile. Und durch diese Überrepräsentation führt es dazu, dass viele Menschen sich selber abwerten. Ne? Das ist eine logische Konsequenz. Und zum positiven Körperbild zählt eben auch die Fähigkeit, mich davon abzugrenzen, dass ich sehe, das ist nicht die Realität, was ich da auf Social Media sehe, das ist häufig bearbeitet. Das sind wirklich Einzelpersonen, die da gezeigt sind. Ne? Das ist nicht der Durchschnitt der Menschheit. Aber auch mich abgrenzen aus schädlichen zwischenmenschlichen Interaktionen. Sogar das ganze Stichwort Body Shaming. Also wir leben in einer Gesellschaft, die es gewohnt ist, Körper zu kommentieren, sowohl in die Richtung Fat-Shaming als auch in die Richtung Skinny-Shaming. Vielleicht hast du die Erfahrung auch gemacht im Rahmen der Anorexie, dass da Kommentare gekommen sind von außen. Und mich davon abzugrenzen, also dass ich lerne, dass diese Kommentare nichts mit mir eigentlich zu tun haben und dass ich lerne, quasi ein bisschen salopp links rein, rechts raus, ist leichter gesagt als getan, aber das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. An sich wäre es natürlich wichtig, dass wir als Gesellschaft aufhören, ungefragt Körper zu kommentieren, aber das lässt sich natürlich schlecht von heute auf morgen ändern, ne? Und deswegen ist es wichtig, als Notfallplan erstmal für mich selbst, dass ich lerne, mich davon abzugrenzen, solange die Gesellschaft leider noch so tickt, wie sie tickt.
Das heißt, Abgrenzung, ganz wichtiges Thema von Medien, also nicht immer, aber genau, eine gesunde Abgrenzung
Richtig.
Zu finden für sich. Was mich auch direkt zu der weiteren Frage bringt, was sind eigentlich für Einflüsse da draußen oder was beeinflusst eigentlich unser Körperbild?
Ja, ganz, ganz viel, ne? Wie man auch schon merkt, wie komplex das ist, das Thema. Deswegen, das Körperbild ist durch verschiedenste Dinge beeinflusst. Zum einen, die Medien haben wir gerade schon angesprochen, durch diese Überrepräsentation von Schlankheit, von Muskulosität, vor allem ja auch nicht nur bei Frauen, bei Männern genauso im Übrigen, ne? Aber auch die Eltern, das Elternhaus beeinflusst unsere Körperwahrnehmung. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass sich über Generationen ein negatives Körperbild nicht vererbt, aber weitergegeben wird, kann man sagen. Ne? Also dass die Art und Weise, wie Eltern mit dem eigenen Körper umgehen, sich auswirkt auf die Art und Weise, wie ein Kind mit seinem Körper umgeht. Und auch die Art und Weise, wie Eltern mit dem Körper des Kindes umgehen. Also wir sprechen da einmal von der direkten und der indirekten Übertragung. Die direkte Übertragung wäre das, was die Eltern an das Kind direkt richten. Das überträgt sich dann, also die Eltern richten natürlich dann zum Beispiel so Körperkommentare an das Kind, weil sie vielleicht selber ein negatives Körperbild haben, sagen dann, oh, pass mal auf, isst das mal nicht mehr, sonst wirst du zu dick, weil sie eben selber vielleicht auch internalisiert haben, schlank ist besser, dick sein bedeutet irgendwie unbeliebt, faul, was auch immer. Und so übertragen sie quasi ihre Glaubenssätze, ohne dass sie das bewusst tun. Meist wollen sie das Beste für ihr Kind. Ich will hier gar kein Elternshaming betreiben, sondern die meisten Eltern wollen das Allerbeste für ihre Kinder und haben eher eine Sorge, mein Kind könnte ausgegrenzt werden, mein Kind könnte krank werden. Ne? Also es herrscht ja auch das ganze Thema Gesundheit. Dick bedeutet automatisch krank. Das ist auch was sich total hartnäckig hält in den Köpfen. Und das ist oft aus einer Sorge heraus, sodass Kinder schon früh einerseits direkt von dem, was die Eltern direkt an das Kind richten, geprägt sind, aber auch indirekt, wenn Mama eine Diät nach der anderen macht, dann sieht das Kind auch, aha, die Mama, die achtet total auf ihr Gewicht, die isst nur das und das und das und morgens schon mal das nicht und abends das nicht. Und auch das wirkt sich auf das Kind indirekt aus. Ohne dass die Mutter oder der Vater das an das Kind richten, schauen sich Kinder das ab. Ne? Also Eltern sind immer ein Modell für die Kinder. Und so spielt das Elternhaus natürlich auch eine große Rolle. Das nächste ist das Umfeld, also die Peer Group nennt sich das. Die Peer Group, die in der Schule dann zum Beispiel ist. Ne? Also auch da wissen wir, dass das Aussehen eine ganz große Relevanz hat innerhalb der Peer Group. Also dass Mädchen zum Beispiel, die besonders schlank sind, gelten eher als beliebt, als cool, ne? Als wenn sie das nicht sind. Und bei Jungs ist es eher in Richtung muskulös. Also wenn Jungs sehr muskulös sind, dann sind sie eher die Coolen. Und wir wissen alle, Kinder, Jugendliche wollen dazugehören. Die wollen nicht ausgegrenzt werden. Und deswegen spielt da auch das Aussehen der Körper oder auch Körperideale bereits in dem Alter eine ganz große Rolle, um sozial dazuzugehören. Ne? Also so setzt sich das dann fort. Und dann kommen natürlich auch noch eigene Eigenschaften mit rein, ne? Also Persönlichkeitseigenschaften des Individuums, weil man muss sich ja die Frage stellen, okay, warum, weil Kinder werden ja auch in der Schule dann mit den gleichen Einflüssen vielleicht konfrontiert, ne? Einige reagieren da sensibler drauf als andere, weil es eben auch, wir sind ja alle auch unterschiedlich von unseren Eigenschaften. Einige Menschen sind perfektionistischer als andere zum Beispiel. Und wir wissen zum Beispiel, dass ein hoher Perfektionismus auch ein Risikofaktor ist, zum Beispiel eine Essstörung oder ein negatives Körperbild zu entwickeln, auch andere psychische Störungen, weil eben Menschen, die einen hohen Perfektionismus haben, oft sich selber mangelhaft dann sehen. Ne? Also oft sagen, okay, da bin ich nicht gut genug, das muss noch besser werden. Eigentlich steckt dahinter oft ein niedriges Selbstwertgefühl und über den Perfektionismus wird dann versucht, Kontrolle herzustellen, Sicherheit herzustellen, auch Zugehörigkeit herzustellen und so dass halt dieser Perfektionismus auch ein Risikofaktor ist am Ende, dass dann eben diese ganzen Einflüsse sich negativ auf mein Körperbild auswirken. Und so, glaube ich, kann man nicht sagen, das ist das oder das, sondern es ist ein Zusammenspiel, was sehr komplex ist und nicht ohne Grund haben so viele Menschen aktuell ein negatives Körperbild. Ne? Also viele Menschen, ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass Menschen unzufrieden sind mit ihrem Körper. Und das heißt, man muss hier nicht von einem individuellen Problem ausgehen, sondern es scheint ein strukturelles Problem dahinter zu stecken, dass wir in einer Umgebung leben, die das fördert, dass viele Menschen den eigenen Körper abwerten, unzufrieden sind und den Körper als etwas sehen, was sie optimieren müssen.
Ja, du hast ja auch das Buch geschrieben über Social Media und unser Körperbild, Unfiltered. Ich schätze mal, dass auch Social Media eine große Rolle spielt, die ein großer Einfluss auf unser Körperbild ist.
Ja.
Was hast du da in deinen Forschungen oder jetzt in, was hast du festgestellt? Welche Rolle spielt Social Media wirklich?
Ja, also erstmal, was mir noch wichtig ist zu sagen, mein Buchtitel lässt ja vermuten, dass es vor allem um Social Media geht. Das ist aber nicht der Fall. Also es geht auch auf jeden Fall um Social Media. Aber der Titel klang einfach besser, so zusammengesetzt, Unfiltered Social Media, ne? Das passte so zusammen.
Finde ich gerade sehr spannend, dass du das sagst. Sorry, dass ich reingrätsche, ja. Weil ich werde auch ganz oft gefragt, bei deiner Magersucht, du bist doch bestimmt durch Social Media krank geworden. Und dann sage ich immer, ja, aber, überleg, das ist ein komplexes Thema.
Richtig.
Und im Endeffekt habe ich aber schon oft an die Headline gehabt, Tabea, magersüchtig wegen Social Media. Und ich denke, nein, das ist verkürzt dargestellt.
Voll.
Deswegen fand ich das gerade auch so gut, dass du jetzt eben schon einmal wirklich erzählt hast, was alles eigentlich auf uns einwirkt, auf unser Körperbild. Und jetzt gerne auch zu Social Media. Und gut, dass du aber auch nochmal klargestellt hast, dass es eben nicht nur Social Media ist.
Genau, weil das ist mir nämlich auch ganz wichtig, dass, man konnte jetzt nicht in den Titel des Buches alles reinschreiben, was im Buch vorkommt, dann wäre die Seite voll gewesen, glaube ich. Aber es geht auch ganz viel um die Hintergründe, ne? Um das ganze Thema Diätkultur. Wo kommt das eigentlich her, dass wir da so, also vor allem Diäten werden ja immer mehr, immer häufiger. Und ich habe da auch aufgeschlüsselt, wie häufig wir früher Diät gemacht haben, wie das heute ist, wie sich das alles entwickelt hat. Und gleichzeitig steigt aber das Körpergewicht der Gesellschaft, obwohl die Anzahl an Diäten auch steigt. Das passt ja irgendwie nicht, ne? Also es wäre ja eigentlich eher, müsste man denken, andersrum. Also scheinen Diäten auch nicht das Problem zu lösen, ist so ein bisschen das Fazit. Aber egal, das ist nochmal ein anderes Thema. Die Frage war, was hat Social Media wirklich für einen Einfluss? Und ich stimme dir da total zu. Ich würde auch nie sagen, Social Media ist zu vernachlässigen. Definitiv hat es einen großen Einfluss. Aber es ist nicht der alleinige Einfluss. Ich habe einige Patientinnen, die kommen zu mir und sagen, ich habe durch Social Media eine Essstörung bekommen. Da bin ich dann auch erstmal, das lasse ich auch erstmal so stehen. Aber natürlich geht es dann auch darum zu gucken, wie war es da vorher vielleicht auch schon da. Ne? Weil wenn man durch Social Media eine Essstörung, dann hätten alle, die Social Media nutzen, eine Essstörung und so. Kausal ist der Zusammenhang eben nicht, sondern eine Korrelation sicherlich, aber keine kausale Verbindung, also keine Ursache-Wirkungs-Zusammenhang. Aber was Social Media eben definitiv macht, ist, dass wir auf Social Media eine massive Überrepräsentation von Perfektion finden, also von bearbeiteten, zur Schau gestellten Bildern. Ganz doll eben auch diese Körperideale, sowohl für Frauen als auch für Männer. Und die sehen wir eben ganz oft, ne? Und dadurch, dass wir das so oft sehen, vergleichen wir uns. Social Media arbeitet auch über Vergleiche. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Das sehen wir auch, wenn wir zum Beispiel die Stories von solchen InfluencerInnen uns angucken, die für Produkte werben, zum Beispiel, ne, irgendwelche Abnehmprodukte. Die sprechen mich als Konsumentin direkt an. Das ist nochmal was anderes als in den traditionellen Medien, also in einem Film oder in einer irgendwie, wenn ich mir eine Sendung im Fernsehen anschaue. Da spricht keiner direkt mit mir, sondern das ist dann irgendwie Heidi Klum da, die bei Germany's Next Topmodel mit den Kandidatinnen spricht. Sicherlich wirkt das auch auf mich ein, aber es ist nicht diese direkte Ansprache wie auf Social Media. Ne? Dadurch findet eine viel stärkere Identifikation statt mit dem, was ich sehe. Wenn ich das Gefühl habe, die spricht mit mir und ich kann auch mit der interagieren, ich kann der Nachrichten schreiben, ich kann da kommentieren, ich kann ne, irgendwie mit der in Kontakt treten, dann entsteht das Gefühl von Nähe. Ich habe das Gefühl, die ist eigentlich wie ich oder ich bin wie sie oder ich kann wie sie sein, ist ja eher so die Message. Ne? Wenn du das machst, dann wirst du auch so oder dann kannst du das auch erreichen. Und das ist eben genau das Gefährliche an Social Media speziell, weil es eben auf Menschen sind so divers, ne? Und nicht das, was bei mir hilft, hilft auch bei allen anderen. Ne? Deswegen gibt es ja Studien, weil mit Studien versuchen wir Zusammenhänge, die für eine Gruppe gelten, unter bestimmten Bedingungen herauszufinden. Und das andere ist eine anekdotische Evidenz. Also ich sag, mir hat das geholfen, probier doch mal aus, aber heißt nicht, dass es dir auch hilft, ne? Nur weil mir etwas geholfen hat. Und in Form von Studien kann man eben sagen, okay, bei so und so viel in der und der Gruppe, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit bei 99,5%, dass das eine Aussage ist, die relativ allgemeingültig ist. Dafür brauchen wir aber Studien. Und das ist genau die Gefahr, dass Social Media das Gefühl vermittelt, wenn du das so machst wie ich, dann kannst du auch so aussehen wie ich, dann kannst du auch das erreichen. Und da müssen wir uns allein nur mal überlegen, wie viele Menschen haben denn genau die Lebensrealität wie ich? Also eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die kann nicht morgens irgendwie 2 Stunden ins Gym und sich dann erstmal ein Matcha machen und dann journalen. Also ne, das passt schon mal gar nicht. So, und deswegen ist das immer mit Vorsicht zu genießen. Und durch diese Überrepräsentation von diesen perfektionierten Inhalten wissen wir eben, dass ein starker Social-Media-Konsum sich nachgewiesenermaßen negativ auf das Körperbild der Konsumentin auswirkt. Je negativer, desto jünger die Zielgruppe. Also wirklich bei jüngeren Leuten, ich sage jetzt mal so, die Hauptrisikogruppe ist so zwischen 14 und 18, ne, so auch für die Entwicklung des negativen Körperbildes, weil da ist ja auch ganz viel körperliche Veränderung und so. Und das ist wirklich die Hochrisikogruppe, wo wir auch wissen, dass die am vulnerabelsten auf diese Inhalte reagieren.
Könnten wir den Spieß auch irgendwie umdrehen und sagen, wir benutzen Social Media, um ein positives Körperbild irgendwie zu schaffen? Oder ja, können wir es auch für uns nutzen?
Voll, absolut, können wir. Aber das Ding ist eben, dass es aktuell noch diese Überrepräsentation bestimmter Inhalte gibt. Und wir haben zum Beispiel in einer Studie, die zitiere ich auch super gerne, weil die haben wir in Osnabrück durchgeführt, meine Kollegin und ich. Und da haben wir verschiedene Social-Media-Bewegungen miteinander verglichen, also verschiedene körperbezogene Inhalte, unter anderem eben dieser Fitness-Sport-Content, ne, Fitspiration-Bewegung, vielleicht kennt man das. Dann die Body-Positivity-Bewegung, die ist wahrscheinlich auch vielen ein Begriff. Das heißt, also da, für alle, die es nicht kennen, das sind eher Inhalte, wo es darum geht, dass Menschen, die nicht diesem Schönheitsideal entsprechen, auch Bilder von ihrem Körper zeigen. Es ist eine Bewegung, die kommt aus der Anti-Gewichtsdiskriminierungsbewegung, weil es eben so ist, dass wir immer noch massiv aufgrund des Gewichts Menschen unterschiedlich behandeln in dieser Welt, in der westlichen Welt vor allem. Und daraus ist diese Bewegung entstanden, die sich dafür einsetzt, dass jeder Mensch, egal ob er dünn oder dick ist oder eine Behinderung hat oder nicht, die gleiche Würde und den gleichen Respekt verdient hat. So. Und das ist der Ursprung und deswegen enthält diese Body Positivity Activity-Bewegung eben eher Bilder von mehrgewichtigen Frauen, Frauen mit Beeinträchtigungen etc. Und das dritte war Body Neutrality. Also Body Neutrality ist sowas, was ich anfangs zum positiven Körperbild sagte. Also alles, was der Körper so tun kann, abseits davon, wie er aussieht. Ne? Also zum Beispiel, ich kann joggen gehen oder ich kann spazieren gehen, ich kann Menschen umarmen, ich kann einen Witz verstehen, also sowas alles. Ne? Und dann haben wir geguckt, wie wirkt sich das eigentlich aus, wenn man Frauen diese Bilder zeigt. Wie geht's denen unmittelbar danach und im Vergleich zu davor und vor allem auch je nach Bildern, die sie gesehen haben. Und da kam heraus, dass die Personen, die die Body Positivity Bilder gesehen haben und die Body Neutrality, dass es denen danach besser ging, sowohl emotional als auch in Bezug auf ihren eigenen Körper. Das heißt, das hat auch direkt was mit dem Körperbild gemacht. Ne? Wir haben jetzt eben nur die kurzfristigen Effekte erfasst. Also wir können jetzt nicht sagen, wie stabil dieser Effekt ist, ob der dann eine Woche später immer noch da ist. Wahrscheinlich nicht, aber kurzfristig kann es dafür sorgen, dass wir uns wohler fühlen mit unserem Körper. Und wenn wir eben regelmäßig diese Inhalte gucken, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dann auch sich das nachhaltig auch positiv auf das Körperbild auswirkt.
Das heißt, was ich jetzt tun könnte, wäre dem Hashtag Body Positivity folgen, Body Neutrality folgen, damit mein Algorithmus auch versteht, dass ich das viel lieber sehen möchte als Fitspiration und Co. und dann mein Feed nicht mehr voll ist von Protein Shakes und Crunches und App Workouts, sondern da auch einfach ja diverse, viele verschiedene Körper mir gezeigt werden.
Ganz genau. Und ich habe das selber auch festgestellt, dass es einem selber, also ist, man ist es auch gar nicht gewohnt. Ich weiß nicht, ob du schon diesen diverseren Bildern und Creatorinnen folgst, aber für mich war es am Anfang, obwohl ich auch von mir sagen würde, ich habe da schon viel auch innere Arbeit geleistet in diesem Bereich und Weight Stigma und bin mir dessen, glaube ich, relativ bewusst. Gibt es auch ein großes Kapitel übrigens in meinem Buch zu dem ganzen Thema Gewichtsdiskriminierung. Und dennoch war es für mich total ungewohnt am Anfang, weil wir sind es wirklich gewohnt, nur diese perfekten Körper zu sehen. Ne? Wenn wir dann auf einmal Körper sehen, die eben zum Beispiel nicht diesem Schlankheitsideal entsprechen und trotzdem aber im Bikini sind oder in einem leicht bekleideten Outfit, ist es im ersten Moment ungewohnt. Und deswegen auch so das ganze Stichwort Sehgewohnheiten ändern. Wir sind es nicht gewohnt, das zu sehen. Und daher ne, können wir da auch bei uns selber ansetzen, weil wir, wie ich schon sagte, das, was wir denken und fühlen, geben wir unbewusst natürlich auch an unsere Mitmenschen oder auch an unsere Kinder möglicherweise dann weiter. Und auch das ganze Thema Kindermedien, das ist auch ein Riesenthema. Auch hier finden wir bereits ein extremes Körperideal, was den Kindern vermittelt wird und sehr wenig Diversität und immer mehr Veränderung, also nicht in eine Richtung divers, sondern in eine Richtung immer schlanker bei Mädchen und immer muskulöser bei Jungs. Also das ist eine Entwicklung, die sehen wir nicht erst auf Social Media, sondern die beginnt bereits bei Kindermedien. Und das heißt auch hier als Eltern zum Beispiel zu gucken, welche Medien konsumiere ich mit meinem Kind zusammen und dann auch gezielt zum Beispiel was anzugucken, wo Körper divers dargestellt werden. Zum Beispiel gibt es ein Buch, das heißt Körper sind toll. Das ist ein Kinderbuch und da, also das empfehle ich halt auch voll gerne, weil da sind so verschiedenste Körper oder Menschen ne, mit unterschiedlichen Körpern dargestellt und immer so in Gedichtform wird das dann quasi so erklärt und das finde ich total schön. Das ist auch voll ungewohnt, das zu sehen, weil man selber kennt es sonst gar nicht, ne? Sonst ist es in Kindermedien auch immer nur so dieses eine. Aber da ist dann zum Beispiel auch ein Körper mit einer Prothese zum Beispiel dabei oder so, ne? Also, dass Kinder so eine Normalität auch erlernen, dass Körper divers sind.
Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es nicht nur Medien sind, also Bücher, Filme, Serien, sondern doch auch bestimmt Spielzeug.
Ja.
Weil wenn ich mal überlege, ich gehe jetzt mal zurück in mein Kinderzimmer von der kleinen 4-5-jährigen Tabea, dann ich habe Barbie geliebt und ich meine, I don't want a Barbie shame, aber ich meine, die hat eine ganz schmale Taille, große Brüste, also es ist ja also ein ganz unrealistisches Bild, was ich da hatte. Dann, klar, also ich bin jetzt 32. Ich glaube, früher gab es auch mehr blonde, weiße Barbies. Irgendwann gab es dann auch die Barbie mit dunkler Haut, mit dunklen Haaren. Eine saß dann irgendwann im Rollstuhl. Aber ich weiß noch, mein Kinderzimmer damals war sehr weiß, blond und dünn.
Ja.
Mit großen Brüsten, aber trotzdem noch dazu, weil hat man dann ja trotzdem irgendwie immer noch. Genau, das heißt, in der Spielzeugabteilung müsste man auch noch ein bisschen vielleicht gucken, was da so abgeht.
Richtig.
Wie können wir denn nachfolgenden Generationen noch ein Vorbild sein? Du hast vorhin schon angesprochen, ja, man sieht dann bei der Mama, die isst vielleicht morgens nur den Joghurt und abends dann keine Kohlenhydrate mehr. Wie können wir das vermeiden, dass solche Bilder gar nicht erst bei Kindern oder weitergegeben wird?
Ja, also da können wir, ich appelliere da auch immer, also auch wenn Mütter mich zum Beispiel fragen, was kann ich tun, damit mein Kind und so weiter. Es ist total wichtig, dass wir bei uns selber ansetzen. Ne? Also wir selber sind so ein großes Vorbild für unser Kind. Und wenn wir selber ein positives Körperbild vorleben, auch da gibt es Studien zu, die zeigen, wenn die Mama positiv über ihren Körper spricht, also das sagt, was sie mag an ihrem Körper, was für uns total ungewohnt und fremd ist, so im Gegensatz dazu ist was Negatives zu sagen, voll weit verbreitet, auch so innerhalb von Freundschaften, dass man sich da gegenseitig irgendwie sagt, oh, ich bin aber so fett geworden und die andere sagt, nee, bist du doch gar nicht. Also, dass das total weit verbreitet ist, ne, also komischerweise, und zu sagen, so, hey, ich mag meine Haare heute oder ich mag meine Augen oder ich mag meinen Po, was auch immer. Das findet sehr selten statt. Und da gibt es Untersuchungen, die eben zeigen, dass wenn die Mutter sich positiv über den eigenen Körper äußert, dass das sich auch auf das Kind auswirkt. Also, dass auch das Kind sich dann positiv über seinen eigenen Körper oder ihren eigenen Körper äußert. Also, dass das gar nicht immer nur an das Kind gerichtet sein muss. Und das zeigt nochmal, wie stark diese Wirkung ist, dieser Modell, diese Vorbildfunktion, die Eltern haben, dass sie da nachgewiesenermaßen die Art und Weise, wie das Kind über den Körper spricht, beeinflussen können. Aber auch, wie spreche ich über andere Körper? Ne? Auch das, nicht nur meinen eigenen, sondern auch, wie äußere ich mich über andere? Sage ich zum Beispiel, oh, das sollte sie aber nicht anziehen, das sieht aber nicht so vorteilhaft aus. Oder oh, die Nachbarin hat aber zugenommen, was ist denn da los? Ne? Also auch wirklich mal reflektieren, wie spreche ich über Körper? Und dass diese ganze Wertung und auch Wertung nach gut, schlecht, dünn, schlank ist besser als dick, also wirklich mal sich zu hinterfragen, wie bin ich selber geprägt, wo bewerte ich Körper und da dran zu arbeiten auch. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ich selber habe keine Kinder, aber ich möchte natürlich auch, dass meine ganzen Mitmenschen ein positives Körperbild haben. Mhm. Was kann ich denn jetzt noch tun? Okay, ich kann auch versuchen, Vorbild zu sein generell und gut von meinem Körper zu sprechen, vielleicht anderen, ja, einfach dieses Gefühl auch anderen mitzugeben. Gibt es trotzdem noch was ich machen kann, damit auch meine FreundInnen alle denken, toll.
Ja, du kannst speziell, also nicht nur du, sondern auch alle anderen, ne? Wir tendieren auch oft dazu, Komplimente zu machen aufgrund des Aussehens. Kennst du vielleicht auch, ich selber kenne es auch, ne? Dass man dann so sagt, oh, also früher, bevor ich da mir auch Gedanken drüber gemacht habe, auch von der Familie kriegt man oft Kommentare. Ich jetzt zum Beispiel auch letztens gerade wieder an Weihnachten, sagt meine, die Schwester meiner Schwägerin, Julia, du siehst ja super aus, hast du abgenommen? So, also solche Kommentare, ne, wirklich so in Bezug aufs Aussehen und auch Komplimente in Bezug aufs Aussehen, super weit verbreitet. Und man kann sich selber vielleicht vornehmen, mal meinen Freundinnen zu sagen, was ich eigentlich an ihnen schätze. Ne? Also warum bin ich mit dir befreundet? Was löst das in mir aus? Also ich bin gerne in deiner Gegenwart zum Beispiel, weil ich vor dir ganz ich selbst sein kann. Oder du bist total witzig. Oder du bist immer so, bringst immer so eine positive Energie in den Raum. Oder ich liebe es auch, mit dir still sein zu können. Was auch immer das ist, das wirklich mal rückmelden. Weil meine Erfahrung ist, dass das eigentlich viel tiefer geht als so ein oberflächlicher Körperkommentar, ne? Und da wirklich den Fokus auch so ein bisschen mehr auf das Innere zu richten, bei mir selbst, aber auch beim Umgang mit meinen FreundInnen.
Jetzt habe ich gefragt, wie wir anderen, sage ich mal, helfen können oder wie wir generell so ein positives Körperbild in unserem ganzen Umfeld spreaden können.
Ja.
Gibt es auch etwas, was ich für mich oder jede und jeder zu Hause gerade, die und der zuhört, machen kann, eine Übung, um ein positives Körperbild zu entfalten und zu etablieren? Bodybuilding. Übungen, wie du und dein Körper eure Freundschaft festigt.
Ja, absolut. Also erstens, Teil 3 meines Buches lesen. Ist ganz okay. Viel aufgezählt. Aber kurz, was können wir wirklich konkret jetzt machen? Ich hatte ja anfangs gesagt, wir tendieren dazu, oft auf unsere in Anführungsstrichen Problemzonen zu gucken. Ne? Also wenn wir in den Spiegel gucken, der Blick geht automatisch als erstes auf das, was wir nicht mögen. Und sich da mal wirklich die Frage stellen, welche 3 Bereiche mag ich eigentlich an meinem Körper? Was ist das, was mir gefällt? Und dann bewusst mal auf die Dinge zu achten, wenn ich das nächste Mal in den Spiegel schaue, die ich an mir mag. Und mir das dann auch mal zu sagen. Also auch so dieses Aussprechen kann auch noch mal was bewirken. Nicht nur darauf achten, sondern viele Sinne mit reinnehmen. Aussprechen, was mag ich an mir? Warum mag ich das? Ne? Also wirklich so ein positives Mindset in Bezug auf meinen Körper aufbauen. Aber nicht unauthentisch werden, sondern wirklich Sachen nehmen, die ich auch wirklich mag. Also nicht in Richtung Toxic Positivity, sozusagen alles ist toll an mir, ich liebe mich komplett. Sondern gucken, was ist auch authentisch. Und das dann wirklich mehr zu beachten und auch auszusprechen, mir das bewusst zu machen, das kann helfen, dass wir insgesamt eine positivere Wahrnehmung von uns selbst und von unserem Körper entwickeln.
Und das lesen wir alle im Kapitel 3 deines Buches,
genau.
Was heute auch mein Buchtipp ist.
Der Body Book Club. Bücher, die zu dem Thema passen.
Wer von euch noch tiefer in die Erkenntnisse von Julia reinlesen möchte, kann das in ihrem Buch tun, das ich an dieser Stelle wärmstens empfehle. Unfiltered Social Media und unser Körperbild richtet sich an alle, die verstehen wollen, wie wir unser Körperbild entwickeln, warum wir uns häufig auf unser Aussehen reduzieren und welchen Einfluss Social Media hat. Ihr findet in dem Buch wissenschaftliche Hintergründe, Fragen und Antworten und Übungen, die ihr machen könnt, um euch von ungesunden Einflüssen abzugrenzen. Ich beschäftige mich ja selber schon viele Jahre mit dem Thema, aufgrund meiner persönlichen Geschichte, hatte aber echt nochmal viele, viele Aha-Momente, auch viele Begriffe, die ich seitdem nutze und davor gar nicht kannte und liebe daran, dass Julia es geschafft hat, ein komplexes Thema verständlich zu erklären, so wie auch heute. Ich finde, du hast das alles so verständlich und schön erklärt. Ich hatte auch heute nochmal ein paar Momente, wo ich dachte, aha, jetzt verstehe ich's.
Das freut mich
deswegen
total.
Vielen, vielen Dank an dich an dieser Stelle. Und genau, es muss aber noch lange nicht an Informationen hier enden, denn wenn ihr mehr wissen wollt, noch mehr als nur im Buch steht, könnt ihr Julia auch folgen auf Instagram. Da findet ihr sie als psychotherapie.essstörung, Essstörung mit 3 S, ne? Essstörungen.
Essstörungen.
Und genau, mich findet ihr dort als I am Tabea Sophia und da könnt ihr jederzeit in meine DMs leiten, um Fragen zu stellen, Anregungen zu geben oder einfach etwas Liebe dazulassen. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel schon eine ganz tolle Nachricht mit Feedback und da bin ich immer ganz, ganz glücklich. Ganz toll. Danke dafür. Und alle Links findet ihr in den Shownotes. Adios, ihr Lieben. Ciao.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war so schön. Danke.
Ciao.